diesem Mittag begrüßt Sie Anjuta Engert in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Um was geht's heute? Um ein großes Jubiläum. Um wen es genau geht, das erfahren Sie gleich. Denn nackt soll er aus der Stadt gerannt sein. Vor den Augen des Bischofs, seines Vaters und einer Menge von Zuschauern soll er seine Kleider ausgezogen haben. Er bekennt sich vor allem zu dem einen, zu seinem himmlischen Vater, verabschiedet sich so von seiner adligen ritterlichen Herkunft und seinem bisherigen gesellschaftlichen Leben. Entsagt allem Besitz, führt ein Einsiedlerleben, setzt sich für die Armen ein. Eine totale Kehrtwende vom Lebemann zum Christusnachfolger. War es der nackte Christus am Kreuz in der verfallenen Portiunculakapelle, den er dort immer wieder aufgesucht hat, der ihn zu dieser Kehrtwende bewogen hat? Wir werden es sehen, was diesen Franziskus dazu bewogen hat, und wir feiern eben dieses 800-jährige Jubiläum der Franziskaner in Deutschland heute. Wollen wir schauen, wie eigentlich alles begann? Denn Franziskus hat genau vor 800 Jahren an Pfingsten die ersten Brüder, die ersten Franziskaner ausgesandt, eine Delegation nach Deutschland, nach Europa, genau 1221 war das eben in Assisi. Und wir haben heute eine Expertin, eine Franziskanerin zu Gast, Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Herzlich willkommen hier, Schwester Petra.
Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Augsburg an Sie, liebe Frau Engert, und an alle Zuhörer, aber auch vielleicht an alle Schwestern und Brüder aus den franziskanischen Gemeinschaften, die vielleicht in dieser Stunde zuhören.
Sie begehen das ja auch ganz feierlich in Augsburg, weil das auch der erste Wirkungsort oder ein großer Wirkungsort war. Da gibt es in den nächsten Tagen einen ökumenischen Eröffnungsgottesdienst, Dom mit Bischof Dr. Bertram Mayer, genau zu diesen 800 Jahren Franziskaner in Deutschland. Sie selber teilen von diesen 800 Jahren genau 25 Jahre nächstes Jahr, und eine ihrer Mitschwestern 50 Jahre ist sie schon Franziskanerin. Schwester Petra, was uns natürlich jetzt besonders interessiert, was macht denn dieses Franziskanische, diese Spiritualität, dieses Charisma aus, wenn Sie das so in ein paar Worten sagen können?
Also das, was ich so in meiner 25-jährigen Franziskanerinnen-Dasein und Suche auch so erlebe und was mir wichtig geworden ist, auch an diesem Bruder Franziskus und seiner Spiritualität, ist als Fundament und Grundlage wirklich einfach das Evangelium, das Wort Gottes täglich auch zu betrachten und zu schauen, was ist da für eine Botschaft für meinen Alltag für heute da. Und das pflege ich auch mit meiner Mitschwester. Jeden Morgen nach der Laudes betrachten wir miteinander das Tagesevangelium in Stille und tauschen uns drüber aus und sind auch in der Stille in der Anbetung vor dem Herrn. Also für Franziskus war das Evangelium die Orientierung, die Richtschnur, und die Brüder sollten und Schwestern sollten sich einfach auch nach dem Evangelium leben, orientieren, es beobachten, in die Tat umsetzen. Ich glaube, die große Vision von Franziskus und den ersten Brüdern, die ihm folgten, war, sie wollten so leben, wie die Jünger zur Zeit Jesu gelebt haben, also dieses apostolische Leben, diese Wanderprediger, das wollten sie sein, zu den Menschen gehen, die Botschaft von Jesus zu ihm bringen. Das Ganze in einem Lebensstil der Einfachheit und Armut, denn als Wanderprediger konnte man ja nicht viel mitnehmen. Und Franziskus hat sich da eben vom Wort Gottes inspirieren lassen und war ja selber auch stark getroffen, als er bei einem Gottesdienst in der Portiuncula die Aussendungsrede vielleicht der 72 Jünger im Lukas-Evangelium hörte, wo Jesus die Jünger zu zweit in alle Himmelsrichtungen aussendet und sie sollen eben nichts mitnehmen. Keinen Geldbeutel, kein zweites Hemd, barfuß, keinen Wanderstab. Und dieses Barfuß, denke ich, hat auch den Franziskus auch irgendwie inspiriert, angespornt, auch, dass er mit seinen Brüdern barfuß durch Italien zog. Es war ja damals auch schon eine warme Gegend. Und im Laufe der Zeit, auch wie sie nach Augsburg kamen, kamen sie barfuß an und erhielten auch hier von der Stadtbevölkerung so diesen Namen, die Barfüßer, weil diese Brüder barfuß durch Deutschland auch zogen. Ein weiterer Punkt der franziskanischen Spiritualität ist wirklich auch diese Offenheit für die Menschen, wo Franziskus sagt, das Kloster, das ist eigentlich die Welt, wenn wir hinausgehen zu den Menschen, da wollen wir sein. Wir wollen uns nicht zurückziehen hinter die Mauern wie die benediktinischen Gemeinschaften, die dort leben, beten und arbeiten, sondern wir wollen bei den Menschen sein. dort mit ihnen leben, mit ihnen in Begegnung sein, auch da unseren Lebensunterhalt verdienen, uns aber zurückziehen an besondere Orte, an stille Orte, wo wir gemeinsam beten, wo wir auch in Einsamkeit beten, um einfach da bei Jesus zu sein und von ihm zu lernen. Und ein anderer Blickpunkt ist sicherlich auch bei Franziskus wirklich dieser Blick für die Begegnung Gottes in der Schöpfung, einfach auch der Schöpfung, die zu schützen, aber auch in der Schöpfung Gott zu begegnen. Also diese Achtsamkeit für die Natur, für die Tiere, für die Pflanzen. Alles sind Geschöpfe Gottes und auch da diese Geschwisterlichkeit zu entdecken, die er dann ja auch in seinem Sonnengesang zum Lobpreis Gottes ausbringt. Also das mal ganz kurz. Man könnte es auch so sagen, für Franziskus war die Krippe Jesu Christi ganz wichtig, einfach Gott wird Mensch in Jesus Christus, dann das Kreuz Jesu Christi aus Liebe zu jedem von uns ist Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Franziskus lässt sich von diesem Gekreuzigten ganz persönlich treffen, trägt am Ende auch die Wundmale. Und auch die heilige Eucharistie ist für Franziskus und auch für die heilige Clara von Assisi ganz wichtig geworden. Jesus bleibt bis zum Ende der Welt bei uns im Sakrament der Eucharistie und in seinem Wort des Evangeliums, wo auch die Eucharistie für ihn ein ganz großer zentraler Punkt war. Das vielleicht so ganz kurz am Anfang, wie ich das heute auch versuche zu leben mit meiner Mitschwester hier im Konvent im Haus St. Hildegard, wo wir auch aus dem Evangelium schöpfen, wo wir auch in unserem großen Garten, den wir hier im Jugendwohnheim haben, auch versuchen, mit der Schöpfung in Berührung zu sein, dort auch achtsam mit der Natur umzugehen, vom eigenen Komposthaufen bis zu den eigenen Gemüse und Blumen, die wir da anpflanzen und sehen, dann hin zur gemeinsamen Gebet, aber auch mit Gästen, die wir einladen. Unsere Kapelle ist immer offen, auch für andere mit uns im Lobpreis zu sein, in der Anbetung, im Gottesdienst, im gemeinsamen Bibelteilen jede Woche, zurzeit leider nur online durch Corona. Also wir versuchen das von Franziskus heute in unsere Zeit umzusetzen mit den Gaben und Talenten, die wir haben.
Ja, dann sind wir gespannt, was Sie weiter noch uns in einem Impuls mitgebracht haben. Hören Sie Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg darüber, wie alles begann. 800 Jahre Franziskaner in Deutschland, heute mit der ersten Sendung dazu.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen, die Sie vielleicht zufällig zugeschaltet haben. Ich möchte ganz bewusst beginnen mit einem Gebet, mit Worten des heiligen Bruder Franziskus, wo er als junger Mann in einer Lebenskrise selber auf der Suche war nach dem tieferen Sinn seines Lebens. Er hat sich selber erlebt in einem Aufschwung, wo er nach Großem sich gesehnt hat, ein berühmter Ritter zu werden, doch aber auch dann Krankheit, Gefangenschaft erlebt als junger Mensch und dann einfach in dieser existenziellen Krise auf die Suche geht, was gibt meinem Leben wirklich Sinn? Und da hat er ein Gebet formuliert vor dem Kreuzbild in der kleinen Kapelle von San Damiano vor den Toren Assisis. Mit diesem Gebet möchte ich gerne beginnen, weil es vielleicht auch für uns, für jeden, der auch zuhört, eine Inspiration sein kann, wenn wir selber nicht wissen, wie es weitergeht, diese Worte des heiligen Franziskus aufzugreifen und auch vor einem Kreuz oder vor einer Ikone zu beten. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. Amen. Bevor ich uns einlade, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, was vor 800 Jahren da in Assisi geschehen ist, möchte ich einen Bruder des heiligen Franziskus gerne zu Wort kommen lassen, in einem Lobpreis, in einem Loblied, dem Bruder Roland Faustin, mit einem ersten Lied, der uns so einstimmt, der wirklich in diese Aufbruchsstimmung der Brüder und der Schwestern des heiligen Franziskus, derer wir auch in diesen Tagen, in diesem Jahr gedenken, wo die ersten Brüder nach Deutschland kommen. Hören wir hinein in dieses erste Lied von Bruder Roland Faustin.
Komm, mein Freund, geh hinter mir her und dreh dich nicht um, sonst fällt.
800 Jahre Franziskaner in Deutschland. Hören Sie dazu heute Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Darüber, wie alles begann, heute in einer ersten Sendung. Im Anschluss an diesen Impuls haben auch Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier noch zu Wort zu melden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, die Sie zuhören, wir hatten zu Ihnen in den letzten Tagen vielleicht diese Einladung ausgesprochen, komm zu mir und schau, wo ich bin. In diesen Zeiten von Corona sind Einladungen auszusprechen sehr rar geworden. Kaum einer lädt uns ein oder öffnet die Tür, weil wir einfach unter verschiedenen Einschränkungen momentan leben müssen, die uns einfach auch diese Corona-Krise, aber auch der Staat vorschreibt, dass wir gar nicht so offen einander begegnen können. Diese Einladung, komm, geh hinter mir her, hat Franziskus eben erfahren, ganz persönlich, in einer Zeit, die unsere vielleicht doch etwas ähnlich war. Wir alle stecken in Europa, in der ganzen Welt, in einer großen Krise durch diese Pandemie. Aber wir stehen auch bald in wirtschaftlichen Krisen. Auch die Kirche, in der wir leben, steht in einer Krise. Es sind immer wieder Stimmen laut in den Medien nach Reformen in der Kirche, wie sich die katholische Kirche doch verändern muss, aber auch die evangelische Kirche. Es wird immer wieder nach Reformen gerufen. Vor 800 Jahren in der Zeit, in der dieser junge Francesco in Assisi geboren wurde und aufgewachsen ist, da war es auch nicht so rosig um die Gesellschaft und um die Kirche gestellt. In der Gesellschaft, da gab es diese Teilung zwischen Adel und den Bürgern in den Städten, aber auch den Bauern, die abhängig waren. Es waren verschiedene Bevölkerungsschichten, die untereinander in Beziehung standen und untereinander auch gelitten haben, die Reichen und die Mächtigen und die Armen, aber auch dann dieses Bürgertum, das nach Freiheit gestrebt hat. Dieses Bürgertum wurde dieser junge Francesco geboren. Es gab eine Schicht, die immer reicher wurde, und es gab große Teile der Bevölkerung, die immer ärmer wurde vor 800 Jahren. Ähnliches erleben wir in unserem Land, in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit, dass diese Schere zwischen reichen und armen Menschen immer mehr auseinanderklafft. Und es gibt die Krise der Kirche, die wir erleben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Mehrheit unserer Bevölkerung nimmt vielleicht die Krise der Kirche gar nicht mehr so wahr, weil ein Großteil unserer Bevölkerung in Deutschland sich schon von der Kirche abgewandt hat. Aber die, die sich engagieren und die wirklich auch Jesus nachfolgen wollen, oder auch andere, die Ämter und Funktionen der Funktionäre sind, die werden ihre Stimmen laut und rufen an den verschiedenen Stellen nach Reformen in der Kirche, in der katholischen und evangelischen. Kirche zur Zeit des heiligen Franziskus, sie war noch nicht gespalten in die Reformation, durch die Reformation, die erst später kam. Es hat sich nur der orthodoxe Teil vorher abgewandt von der römisch-katholischen Kirche. So ist eigentlich Europa noch im Großen und Ganzen in dieser Einheit der römisch-katholischen Kirche zu finden zur Zeit von Franziskus. Aber auch die Kirche, sie lebt zur Zeit von Franziskus nicht nach dem Evangelium Christi. Es ist wirklich eine große Krise da. Der Papst Innozenz ist der mächtigste und reichste Mann der Welt. Die Bischöfe und Priester, sie geben ein Lebenszeugnis, das nicht dem Evangelium entspricht. Sie kümmern sich auch nicht immer um die Armen. Und es kommt eine ganz große Sehnsucht auch in der Bevölkerung auf, in verschiedenen Schichten, dass sich doch die Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, wirklich wieder dem Evangelium zuwenden, dass es wirklich ein Leben nach dem Evangelium gibt. Franziskus ist nicht der Erste, der nach dem Evangelium leben will. Nein, er hat ehrlich gesagt 20 Jahre auch so gelebt in seinem Reichtum als Bürgersohn, dass Gott und Jesus keine Rolle in seinem Leben gespielt hat. Und doch erlebt er aber in Italien, aber auch durch die Stimmen, er reist ja mit seinem Vater auch auf Geschäftsreise nach Frankreich, wo er sicher auch Waldensern und Katharern, Armutsbewegungen seiner Zeit begegnet ist, wo Männer und Frauen sich auch gegen die Kirche aufstellen, die Kirche von außen auch angreifen, attackieren und eine Reform fordern, die aber dann von der damaligen Amtskirche auch als Ketzer verurteilt worden und bekämpft worden sind. Franziskus als der reiche Kaufmannssohn hat sicher diese Strömungen gekannt und erlebt, aber er selbst, er war noch nicht von Jesus getroffen und berührt worden. Er sagt selber am Ende seines Lebens, ich habe 20 Jahre so gelebt, als dass es Gott in meinem Leben nicht gibt. Er hat wirklich einfach dem Reichtum gefrönt, er hat als junger Mensch Feste gefeiert, Partys, er hat Geld ausgegeben, das ihm zur Verfügung stand. Vielleicht kennen Sie in Ihrer eigenen Familie und Verwandtschaft Ähnliches, die jungen Menschen von heute. Ich erlebe es auch in meiner eigenen Familie, bei meinem Bruder Und bei anderen, sie führen ein Leben ohne Gott, ohne Jesus. Sie versuchen das, was die Welt bietet, zu ergreifen, das Geld zu investieren und dadurch ihr Glück zu finden. Jesus, Gott, Kirche spielt in ihrem Leben keine Rolle. Bei Franziskus war es auch so, bis er eben diese existenzielle Krisenerfahrung macht, von persönlicher Gefangenschaft im Bürgerkrieg gegen die Adeligen, von einem Jahr Gefängnis zur Zeit des Mittelalters, die Erfahrung von Krankheit, die Erfahrung von dem Tod lieber Freunde im Krieg. Das bringt diesen jungen Franziskus mit 20 Jahren in eine tiefe Sinnkrise. Und als er dann befreit wird durch eine große Lösegeldzahlung seines Vaters aus dem Gefängnis und er heimkommt, da ist er noch nicht mehr stabil auf den Beinen. Er ist sicherlich auch traumatisiert von diesen Erfahrungen als junger Mensch im Krieg, im Gefängnis, durch die Krankheit geschwächt. Und da bricht in Franziskus einfach auch die Sehnsucht auf, ja, zu suchen, was kann meinem Leben wirklich einen Sinn geben? Was kann meinem Leben einen neuen festen Boden, ein neues Fundament geben? Und an Jesus denkt er noch gar nicht. Und dann macht er zwei neue existenzielle Erfahrungen, die in seinem Leben eine Wende geschehen lassen. Das eine, er begegnet auf seiner Suche, wenn er vor die Tore Assisis geht, den Aussätzigen, den Leprosen seiner Zeit, die ausgestoßen sind, Männer und Frauen, jung und alt, weil sie mit Lepra erkrankt sind, aus der Stadtgesellschaft seiner Heimatstadt. Sie müssen draußen vor den Stadtmauern, in Leprosenheimen oder im Wald, in Behausungen leben, dürfen die Stadt nicht betreten, weil die Gefahr ist, dass sie andere infizieren. Sie werden isoliert und ausgestoßen. Ähnliches könnte man wirklich sagen, wer heute einen Corona-positiven Test hat, wird auch isoliert und von anderen ausgestoßen. Zumindest für 14 Tage wird er isoliert und darf mit anderen nicht zusammen sein. Viele, die in den vergangenen Monaten Corona-positiv waren und so eine Quarantäne erlebt haben, können sich ein kleines bisschen vielleicht hineinfühlen und hineindenken aus der eigenen Erfahrung unserer Zeit, wie es damals den Menschen ergangen ist, die durch diese Leprakrankheit von den anderen wirklich isoliert und abgesondert worden sind. Franziskus hat es auch vor diesen Menschen geekelt. Er hat mit ihnen nicht viel zu tun haben wollen und doch macht er eine neue Erfahrung in dieser Offenheit nach der Suche nach mehr Sinn in seinem Leben. Bei einem dieser vielen Ausritte in die Wälder Assisis begegnet er einem dieser vielen Aussätzigen dort unten im Wald. Und irgendetwas lässt Franziskus von seinem Pferd herabsteigen, anhalten und auf diesen Aussätzigen zugehen. Er erlebt etwas in seinem Inneren, das er vorher nicht gekannt hat, indem es ihn buchstäblich hinzieht zu diesem Aussätzigen und er diese Erbärmlichkeit, dieses Leid wahrnimmt, dieses Kranken und er ihm begegnet, er ihm etwas geben will von seinem Geld, das er ja in der Fülle hatte, aber er gibt ihm nicht nur ein Stück Geld, mit dem kann er eh nichts anfangen, sondern er schenkt ihm eine herzliche Umarmung und sogar einen Friedenskuss in der Gefahr, sich anzustecken. Er schenkt diesem Aussätzigen Gemeinschaft. Und diese Begegnung und diese Umarmung mit dem Aussätzigen verwandelt irgendetwas im Inneren des Francesco von Assisi, diesem reichen Bürgersohn, wo er plötzlich einen tiefen Frieden in sich spürt, wo er beginnt dann diesen Aussätzigen, auch den vielen anderen zu Hilfe zu kommen, ihnen etwas zu essen zu bringen, ihre Wunden, ihre zu verbinden und zu waschen, ihnen zu helfen. Auch in der Gefahr, dass er sich selbst ansteckt, auch in der Gefahr, dass er von den anderen Bürgern seiner Heimatstadt auch missverstanden wird und verachtet, ja sogar von seinen eigenen Eltern. Er lässt sich aber nicht abhalten, diesen Ausgestoßenen zu helfen. Und in dieser Zeit macht er eine zweite existenzielle Erfahrung, dass er einen Ort sucht, um zum Nachdenken zu kommen, zur Besinnung. Und er entdeckt dort draußen auch in den Wäldern Assisis vor den Stadtmauern diese kleine zerfallene Ruine der Kapelle von San Damiano, wo dieses bekannte Franziskuskreuz, das um die ganze Welt inzwischen geht, dort beheimatet ist. Und er beginnt als junger Mann, dieses Kreuz anzuschauen, zu betrachten und zu entdecken, was da alles zu sehen ist. Und er entdeckt diesen nackten Christus auf dieser Kreuzikone mit seinen offenen Augen, der ihn liebevoll anschaut, mit seinen offenen Armen. Und er spürt irgendwie einen tiefen Frieden und lässt sich vor dieser Ikone nieder und beginnt dort die Ikone, ja, Christus anzuschauen, sein Angesicht zu suchen und ihm die Fragen, die in seinem Herzen sind, die auch Jesus zu stellen. Jesus, kannst du mir nicht sagen, was ich tun soll? Eigentlich wollte ich ja ein berühmter Ritter werden, das war die große Sehnsucht. Aber er beginnt nun, mit Jesus in Beziehung zu treten, weil er merkt, hier dieser Jesus, er ist einer wie ich geworden, er ist Mensch geworden. Er steht hier am Kreuz vor mir mit seinen offenen Armen, mit seinem geöffneten Herzen. Er blickt mich liebevoll an und hat sogar ein offenes Ohr für mich, für meine Sorgen, für meine Fragen, für das, was mich umtreibt. Und dieser junge Francesco, er sucht diesen Ort immer wieder auf, um dort mit seiner Seele zur Ruhe zu kommen, um vielleicht eine Antwort zu bekommen von Jesus. Er hört ihn oft nicht, weil er ihn nicht kennt, diesen Jesus. Denn 20 Jahre hat er sich nicht um Jesus gekümmert oder sich nicht für Jesus interessiert. Aber in dieser existenziellen Not und Erfahrung seiner Suche formuliert er dieses Gebet, das wir am Anfang miteinander gebetet haben, und bittet Jesus, dass er die Dunkelheit seines Herzens erleuchtet und ihm wirklich das richtige Gespür und Erkennen schenkt, was wirklich sein Lebensauftrag sein könnte, wo er glücklich wird. Und da macht Franziskus die Erfahrung, dass Jesus ihn persönlich anspricht und beim Namen ruft: Francesco, siehst du nicht, wie meine Kirche zerfällt? Geh hin und baue sie wieder auf. Francesco, er ist so getroffen von diesem Wort Jesu, wo er sich persönlich wirklich ins Herz angesprochen fühlt. Er beim Namen gerufen und auch von Jesus mit einem liebenden Blick getroffen, dass Francesco beginnt, diese Landkirche zu renovieren. Aber auch noch die ein oder andere Kirche, die dort draußen entdeckt, die Portiuncula und die Petruskapelle, wo einfach beginnt, diese Kirche Stein auf Stein zu setzen und die äußere Gestalt wiederherzustellen. Das war sein erster Eindruck, sein erster Erkennen, das ist mein Auftrag von Jesus. Mit seinen Eltern kommt er da über Kreuz, vor allem mit seinem Vater, der nicht begeistert ist, dass er plötzlich nicht mehr in diesem Kaufmannsgeschäft tätig ist. Und Franziskus trennt sich ja von seinem Vater und geht in den Stand der Büßer und Bettler, um diese Kirchen für 2-3 Jahre zu renovieren. Interessanterweise stellt sich dieser Bruder Franziskus, wie er sich dann auch irgendwie nennt, in den Gehorsam des Bischofs seiner Heimatstadt Assisi. Er unterstellt sich dem Wort und der Führung der kirchlichen Autorität dieses Bischofs Guido, um wirklich auch im Hören auf das Evangelium, im Hören auf das Wort Gottes, im Hören aber auch auf das Wort des Bischofs, der ja ein Gesandter an Christi Stadt ist, in diesem Gehorsam einzuschwingen und sich einzufinden, der sonst vorher gemacht hat, was er wollte. Und ein weiteres Punkt, was Franziskus plötzlich verändert und trifft, und das kann vielleicht auch für uns die Frage sein, wenn wir in so einer existenziellen Krise sind, suchen wir Orte auf, wo wir zur Stille kommen, wo wir auch wirklich Jesus fragen, ob er uns eine Antwort auf die Fragen unseres Lebens schenken kann, wo wir ihm begegnen können im persönlichen Gebet. Suchen Sie in Zeiten der Krise Jesus auf. Wie haben Sie in den letzten Monaten der Corona-Krise Jesus gesucht und sind Sie ihm begegnet? Franziskus, er beginnt auch an Gottesdienstfeiern wieder teilzunehmen, die er vorher kaum besucht hat, und zwar in den kleinen Kapellen, die er renoviert. Und da macht er eine neue Erfahrung, dass bei der Verkündigung des Evangeliums er wieder persönlich im Herzen getroffen und angesprochen wird, bei diesem Evangelium, wo Jesus die Jünger aussendet. Da hört er im Evangelium folgende Worte: Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe. Franziskus ist von diesen Worten so getroffen, dass er beginnt: Ja, ich will wie diese Jünger mich von Jesus senden lassen in die Städte und Dörfer meiner Heimatgegend und den Menschen wieder sagen: Das Reich Gottes ist euch nahe. Kehrt um und glaubt an die Botschaft des Evangeliums. Franziskus, er ist kein Theologe, er ist kein gebildeter oder ausgebildeter Katechet. Nein, er lässt sich vom Wort Gottes führen und ist so erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, dass er sein Bußgewand so zurechtrückt, wie er es gerade im Evangelium gehört hat, einen Strick nimmt und loszieht auf die Marktplätze der Dörfer und Städte in seiner Heimatgegend und dort den Menschen die Botschaft von Jesus bringt, beziehungsweise er sie auffordert, doch umzudenken, umzukehren, an das Wort des Evangeliums zu glauben. Und das, was er selber im Gottesdienst hört vom Evangelium, was er auch in der Schule gelernt hat, im Lesen der Heiligen Schrift, was er plötzlich wieder entdeckt, das verkündet Franziskus durch sein Leben in der Begegnung mit den Menschen auf den Marktplätzen und in diesem Dienst an den Armen, die er trifft. Für Franziskus wird charakteristisch, dass er die Leute zur Umkehr aufruft. Er ist ganz alleine. Und da beginnen nun andere Männer, die ihn erleben, in den verschiedenen Städten und Dörfern zu ihm zu gehen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, sind von seiner Lebensweise fasziniert, dass er so versucht zu leben wie die ersten Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, sodass die ersten Brüder zu ihm kommen oder die ersten Männer, die er dann seine Brüder nennt, um sich ihm anzuschließen, um mit ihm wirklich die Menschen zur Umkehr aufzurufen und ein Leben in Einfachheit und Armut zu führen, als Wanderprediger unterwegs zu sein. Ja, das ist vor über 800 Jahren der Beginn dieser Brüderschaft des heiligen Franziskus, die versuchen, die Menschen zu Jesus wieder hinzuführen. Und was haben sie getan? Sie waren keine Theologen. Sie haben einfach auf den Marktplätzen, an öffentlichen Plätzen gepredigt von der Botschaft Jesu, von der Liebe Gottes und wirklich umzukehren. Denn auch die Gesellschaft stand ja in einer Krise, im Sittenverfall, nicht nur die Kirche, ja, die ganze Gesellschaft hat sich nicht mehr an den Geboten, an den 10 Geboten der Heiligen Schrift, des Christentums orientiert. Es gab einen großen Wildwuchs, es gab viel Unversöhntheit, viel Krieg, viel Fehde und Neid und Missgunst, sodass auch Franziskus und die Brüder als erstes die Menschen wirklich zur Umkehr auch in ihrem Lebensstil aufgerufen haben, sich wirklich an der Botschaft Jesu neu zu orientieren. Das wird oft heute vergessen. Franziskus ist nicht nur der Naturromantiker, sondern er hat die Leute wirklich eingeladen, mit seiner Brüdergemeinschaft zu Jesus zurückzukehren, das Evangelium zu hören, aus dem Evangelium zu leben. An dieser Stelle möchte ich uns kurz einladen, dass wir beim nächsten Lied vielleicht nachdenken, wo höre ich denn, wo mich andere einladen, das Evangelium zu lesen? Wo hören wir auch in unseren Kirchen? Oder was sind denn die Marktplätze unserer Zeit? Es sind die Medien. Wo hören wir da die Aufforderung, die Einladung, umzudenken, gerade in unserer Krisenzeit und uns neu Gott zuzuwenden, dem lebendigen Gott, den uns Jesus verkündet hat? Ich bat Sie ein, bei der Musik nachzudenken, wo Sie das erleben, vielleicht auch später Zeugnis zu geben oder wo Sie irgendwie auch Fragen haben, wo das heute gelingen kann.
Höchster, allmächtiger, glorreicher Gott.
Orte der Stille aufsuchen in Zeiten der Krise. Wo erleben wir das oder wo höre ich die Einladung, nach dem Evangelium zu leben? Fragen, die Schwester Petra hier stellt heute zum Thema, wie alles begann. 800 Jahre Franziskaner in Deutschland. Und wenn Sie etwas zu diesen Fragen auch auf dem Herzen haben, dann können Sie das nach dem Impuls von Schwester Petra auch gleich hier noch dann einbringen. Die Hörernummer gebe ich dann gleich bekannt.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, innerhalb weniger Monate hat Franziskus 12 Brüder um sich geschart. Sie sind zu 12, wie die ersten 12 Apostel, die mit Jesus durch die Lande gezogen sind, um von Jesus zu lernen, aber auch um sich von Jesus aussenden zu lassen in die Dörfer und Städte, wo er selber hingehen wollte, um die Botschaft zu verkünden. Und jetzt ist etwas ganz interessant, ich denke auch für unsere Zeit heute, wo auch ganz viel Ungehorsam gegen Rom und gegen Papst Franziskus aktuell in manchen Dingen gefordert wird, dass Franziskus und seine ersten Brüder sich auf den Weg nach Rom machen, zum Papst Innozenz III., zum mächtigsten Mann der Kirche seiner Zeit, um dort von ihm die Bestätigung ihrer ersten Gemeinschaftsregel, die nur aus Worten des Evangeliums bestand, vom Papst genehmigt zu bekommen. Es sollten ja wirklich auch viele andere Bewegungen, die es damals entstanden sind, die auch von der Kirche verurteilt worden sind, weil sie nicht mehr am Evangelium klar dran waren, zwar Reformen gefordert haben, aber auch ein sehr großer Wildwuchs auch im theologischen Denken da war, in den Armutsbewegungen, auch Heresiegedanken, dass Franziskus sich mit den Brüdern aufmacht, um sich vom Papst im Gehorsam die Regel bestätigen zu lassen, um sich von ihm senden zu lassen. Und er lebt auch eben unter der Führung seines Ortsbischofs Guido von Assisi, der ihn da unterstützt, dass dieser Weg nach Rom zwar nicht ganz einfach ist und nicht gleich die ersten Türen sich öffnen, aber Franziskus dranbleibt und er dann von Papst Innozenz empfangen wird und er sehr beeindruckt ist von diesem Bruder Franziskus mit seinen ersten Weggefährten, mit seinen ersten Brüdern, die ja aus allen Bevölkerungsschichten gestanden sind, angefangen von einem reichen Notar bis zu einem Bauern, bis zu einem Priester. Er hatte also aus allen Schichten Männer gehabt, die ihm gefolgt sind und die mit ihm zusammen die Menschen zur Umkehr einladen wollten, die als Bußprediger unterwegs sein wollten. Es waren also kaum, die Mehrheit war Theologen. Und was wir von Franziskus da erleben, ist, dass er trotz der Sünde in der Kirche, trotz der Krise in der Kirche, wo vieles nicht dem Evangelium entsprochen hat, er trotzdem gehorsam gegenüber dem Papst und dem Bischof, aber auch den Priestern war. Weil er sagt, er sieht nicht nur die Menschen, die diese Ämter haben, in allem sind sie doch Gesandte Jesu Christi, in allem begegnet er auch dem auferstandenen Christus, der in diesen Amtsträgern auch versucht, die Kirche zu leiten, zu begegnen, die Sakramente zu spenden. Und er hat unterschieden zwischen der Sünde der Amtsträger und aber auch dem Amt in der Kirche. Franziskus, er ist einer, der Jesus ganz ähnlich wird, auch im Gehorsam dem Vater gegenüber, wo er versucht, auf das Wort Gottes zu hören, dem Wort Gottes zu gehorchen, aber auch den Autoritäten der Kirche. Und das hat eigentlich die ersten Franziskaner auch ausgemacht, treu gegenüber der römisch-katholischen Kirche zu sein. Und dieses Lebenszeugnis des Franziskus und die ersten Brüder gibt, das ist wie ein Lauffeuer in seiner Zeit, dass immer mehr junge Männer aus allen Schichten der Bevölkerung zu dieser Brüderschaft hinzukommen, dass die Gemeinschaft wächst. Und Franziskus beginnt dann, diese Tradition einzuführen, weil er ein großer Verehrer auch des Heiligen Geistes ist, dass er sagt, wir treffen uns jedes Jahr an Pfingsten in Assisi bei der Porciuncula-Kapelle, wo er das Evangelium der Aussendung gehört hat. Dort treffen wir uns jedes Jahr, um unsere Erfahrungen auszutauschen. Und von dort aus sendet Franziskus die Brüder auch immer wieder in alle vier Himmelsrichtungen aus, wie es im Evangelium steht, um die Botschaft des Evangeliums Jesu hinauszutragen zu den Menschen. Angefangen erst in Italien und je größer die Bruderschaft wird, beginnt er auch in fremde Länder die Brüder auszusenden. Ja, sogar ins Heilige Land 1219. Beginnen die Brüder im Heiligen Land, das haben wir auch vor wenigen Jahren gefeiert, 800 Jahre Präsenz der Brüder im Heiligen Land an den heiligen Städten, wo heute wieder große Spannungen herrschen. In immer größeren Kreisen sendet Franziskus die Brüder aus und weil die Wegstrecke eben immer länger wird, sagt er, okay, wir treffen uns einmal im Jahr. 1219 versucht er auch das erste Mal, ehrlich gesagt schon, auch Brüder nördlich der Alpen zu senden, aber sie sind so unerfahren, dass sie kein Deutsch sprechen und er hat auch kaum Deutsche in seiner Bruderschaft bis dahin, sodass die Brüder eine erste Ablehnung in Deutschland 1219 erfahren, weil sie die Sprache nicht kennen, aber erleben, dass wenn sie um Aufnahme bitten, um was zu essen oder Arbeit und wenn sie gefragt werden, dass man damit Ja antwortet, sind sie eigentlich gut vorangekommen. Allerdings haben sie dann beschlossen, auf alle Fragen mit Ja zu antworten. Und als sie von den Deutschen gefragt werden, seid ihr Ketzer und wollt ihr hier uns zum Umbruch auffordern, antworten sie dummerweise auch auf Ja. Und die ersten Brüder, 1219, werden von den Deutschen verprügelt und die Hosen quasi ausgezogen. Und sie machen ganz schlechte Erfahrungen mit unserer deutschen Bevölkerung, sodass sie bald wieder nach Assisi zurückkehren und eigentlich vor den bösen Deutschen warnen. Aber bei diesem Kapitel 1221, als Franziskus selber aus seinen Erfahrungen vom Heiligen Land zurück ist und auch merkt, wie groß die Not in Deutschland ist und dass auch in diesem deutschen Land auch eine große Sehnsucht ist, dass da Menschen sind, die Jesus suchen, bringt er noch am Ende des Kapitels diesen Impuls an seine Brüdergemeinschaft. Er hat die Leitung des Ordens abgegeben bei diesem Kapitel vor 800 Jahren, ob nicht doch noch eine Gruppe von Brüdern bereit wäre, nach Deutschland aufzubrechen, sich senden zu lassen, um dort als Wanderprediger die Botschaft des Evangeliums den Menschen neu zu bringen. Und das feiern wir jetzt an diesem Pfingstfest. Übermorgen gedenken wir in Augsburg auch in ökumenischer Weise dieser Aussendung der Brüder in Assisi. Warum ökumenisch? Weil in der Reformationszeit das Franziskanerkloster, das Barfüßerkloster hier in Augsburg leider zum Zentrum der Reformation geworden ist und die katholischen Franziskanerbrüder vertrieben worden sind und seit der Reformationszeit die Barfüßerkirche der evangelisch-lutherischen Gemeinde gehört und auch da das Evangelium heute gelebt und verkündet wird. So feiert Augsburg heute ein ökumenisches Jubiläum an diesem Pfingstfest. Und das Besondere ist, dass ja die Franziskanerin von Maria Stern, zu denen ich seit fast 25 Jahren gehöre, dass wir seit 763 Jahren hier in Augsburg präsent sind, durch die Brüder inspiriert und mitbegründet quasi sind. Gegenüber der Barfüßerkirche ist unser Mutterhaus seit über 760 Jahren. Und dass wir Schwestern von Maria Stern auch diese Präsenz franziskanischen Lebens in diesen 800 Jahren zum Großteil eigentlich hier bis zum heutigen Tag leben in Augsburg und eigentlich heute kein einziger Franziskanerbruder mehr in Augsburg ist, egal von welcher Zweig, ob von den Franziskanern, von den Mennoniten oder Kapuzinern, sind heute eigentlich nur noch die Schwestern in ihrer Treue präsent. Da möchte ich jetzt einfach einladen und den Raum eröffnen, wer möchte, einfach auch anzurufen, Zeugnis zu geben. Und was können wir von Franziskus und seinen Brüdern lernen in Zeiten der Krise, in Zeiten des Umbruchs der Gesellschaft und der Kirche? Wie können wir von ihnen lernen und was haben sie vielleicht herausgehört und neu entdeckt, was helfen könnte?
Ja, vielen Dank, Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Heute zur franziskanischen Spiritualität, auch wie alles begann, 800 Jahre Franziskaner in Deutschland. Was haben Sie mitgenommen, das Evangelium täglich zu betrachten? Was sagt mir das heute, so zu leben, wie die Jünger das gelebt haben, das Kloster eben auch als die Welt zu sehen, also sich nicht hinter Klostermauern zurückzuziehen? Ja, wo hören Sie die Einladung, nach dem Evangelium zu leben? Wo suchen Sie auch Orte der Stille, vielleicht auch das Kreuz auf, um zu wissen, zu fragen, zu erfahren, wie es weitergeht? Rufen Sie uns jetzt noch in den verbleibenden Minuten gerne an unter der 089-517-008-008, wenn Sie außerhalb von Deutschland unterwegs sind oder mobil vielleicht gerade Radio Horeb über DAB Plus eingeschaltet haben, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008.
Bruder Francesco, eil nicht vorüber, eile doch nicht so, warte doch lieber.
Bruder Franziskus, über ihn sprechen wir heute und darüber, wie alles begann, 800 Jahre Franziskaner in Deutschland, unser Thema hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Eine erste Hörerin aus der Oberpfalz hat uns jetzt erreicht. Ich bin verbunden mit Rita Niedermeier. Schön, dass Sie anrufen. Herzlich willkommen hier.
Ja, Ich freue mich und danke, dass die Schwester uns das Leben des heiligen Franziskus wieder näher gebracht hat. Ich war das erste Mal in Assisi 1978 mit einem Bus von Frauenbund. Wir waren 5 Tage in Rom und 3 Tage in Assisi. Und seit dieser Zeit habe ich den Franziskus lieben gelernt und auch das Gebet vor der Kreuzesikone, das ist eigentlich mein Gebet. Und das kann ich auswendig und wenn ich nichts mehr beten kann, das kann ich immer noch beten. Jetzt habe ich vor einigen Tagen, oder es sind schon 3 Wochen, ein Bild bekommen von einem befreundeten Pfarrer, wo das Gebet des Franziskus in der Stunde der Bekehrung ein bisschen anders übertragen wird. Und ich finde es sehr schön. Kann ich das kurz vortragen?
Gerne.
Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lange.
Von Pater Rotzeter: Höchster, lichtvoller Gott, erleuchte die dunkle Nacht in meinem Herzen. Gib mir einen Glauben, der aufrichtet, eine Hoffnung, die Halt gibt, eine Liebe, die Maß nimmt an der Liebe Jesu Christi, deines Sohnes, und eine Erkenntnis, die weiterführt, einen Sinn, der trägt. Lass mich die Würde erfahren, die du mir schenkst, und die Aufgabe erfüllen, die du mir zugedacht hast. Also ich finde es sehr schön, vielleicht auf unsere heutige Zeit geschrieben. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ja, Sie kurz dazu, zu diesen 2 verschiedenen Fassungen, Schwester Petra.
Ja, es ist mir bekannt, es hat der Pater Rotzeter vor vielen Jahren mal einfach ins Heute übertragen. Es gibt auch andere Schwestern und Brüder, die versuchen, das in eine heutige Form zu übertragen. Ich glaube, das Grundgerüst ist ja wirklich, Gott oder den lebendigen Jesus um sein Licht im Heiligen Geist zu bitten, dass er unsere Finsternis erleuchtet und dass wir uns einfach in der Glaube, im Hoffen, in der Liebe erneuern lassen und dann auch in diesem Gespür, in diese Achtsamkeit hineinfinden, was will Gott von mir ganz persönlich, das zu entdecken, die Unterscheidung der Geister, um dann wirklich meinen persönlichen Lebensauftrag zu finden, mit Jesus, ihm zu dienen, den Menschen der Kirche.
Ja, dann hören wir mal rein, was Frau Hammer zu sagen hat. Sie hat sich aus Sigmaringen gemeldet. Herzlich willkommen hier.
Ja, grüß Gott, Frau Engert, und grüß Gott, Schwester Petra. Also erstmal, Schwester Petra, ich höre sehr gerne Ihre Sendungen. Und wenn Sie uns jetzt in der Fastenzeit auch schon, als Sie die Propheten vorgestellt haben, immer aufgefordert haben, das Evangelium zu lesen, das hat mir gut gefallen. Das mache ich auch. Aber wir haben zum Glück bei uns in der Gemeinde immer noch Pfarrer und auch Vertreter, die kommen und die laden uns immer ein und geben uns Aufgaben, das Evangelium zu lesen, jeden Sonntag. Aber sie haben noch gesagt, wie kann man sich zusammenfinden jetzt in der Zeit. Also jetzt gerade in der Zeit vor Pfingsten, da sind wir eine ganz schöne Gruppe. Wir beten jetzt die Novene jeden Abend zum Heiligen Geist. Und ich finde, in unserer Gemeinde habe ich immer noch so einen Halt und eine Freude, dass man sich sonntags trifft oder mittwochabends zur Messe, das stärkt mich so in der Gemeinde. Gut, ich kann dann aber auch ganz in die Nähe in ein Kloster zu einer Schwester nach Siesen. Das sind auch Franziskanerinnen, wo ich immer wieder Halt habe. Aber jetzt in Corona geht das natürlich nicht. Aber wer mich immer ganz fest unterstützt, ist der Papst in seinem Podcast, den er täglich sendet und manchmal immer an den Audienzen sagt er so wunderbare Dinge übers Gebet. Und das freut mich immer, wie er uns hilft, jetzt fest zu beten. Oder ich freue mich so, dass er das Jahr des heiligen Josef ausgerufen hat. Und sein wunderbares Gebet, seine 2 Gebete, die stärken mich. Und ich mache es, wie er jetzt gesagt hat. Ich habe so einen kleinen heiligen Josef und dem lege ich dann immer auch einen Zettel drunter, wenn es was ganz Wichtiges ist. Und dann vertraue ich auf den heiligen Josef, der hilft mir.
Sehr schön, Frau Hammer. Und dann erledigt er all die Probleme im Schlaf. Ja, schön, dass Sie da die Medien nutzen können und wenigstens so noch ein Zusammen oder einen Halt haben oder auch noch eine Gruppe in der Gemeinde in einem kleinen Rahmen, wo man sich treffen und zusammen beten und auch austauschen kann. Vielen Dank. Nehmen noch eine weitere Hörerin aus dem Taunus dazu, die ich jetzt hier auch noch begrüßen darf.
Ja, grüß Gott, vielen Dank auch. Ja, also es ist sicher so, dass die Menschen unter dem Habit auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber vielleicht gibt es auch bei den Franziskanern so eine besondere Fröhlichkeit und auch, dass sie in die Welt hinausgehen. Also wir haben hier Pater Matthäus seit einiger Zeit im Raum. Also und da muss ich sagen, diese Musikalität, also diese Marienmusikalität im Besonderen mit einem fast wortlosen Humor, auch aus einem anderen Land. Also da kann ich mich auch wirklich nur bedanken bei dem Orden, so dass der auch in die Welt hinausgeht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, dass ja auch eben Franziskus einer der ersten charismatischen Persönlichkeiten war, der im Lobpreis auch versucht hat, durch seine Lieder, durch sein Inszenieren des Evangeliums, auch im Krippenspiel in Greccio und anderen Stellen, dass er wirklich versucht hat, mit allen Fähigkeiten, die der Einzelne hat, das Evangelium Jesu zu den Menschen zu tragen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dann nehmen wir all diese Anliegen und auch diese schönen Hinweise mit. Und ich darf Sie noch bitten, zum Abschluss ein Gebet zu sprechen. Schwester Petra.
Ja, himmlischer Vater, ich danke dir einfach für dieses Geschenk, dieses Charisma des heiligen Bruder Franziskus, das du der ganzen Kirche geschenkt hast vor 800 Jahren. Und ich danke dir wirklich auch für jede einzelne Berufung von Brüdern und Schwestern, die diesem Charisma des heiligen Franz von Assisi bis heute folgen, ihrer Treue durch Jahrzehnte. Viele der Brüder und Schwestern, die wir in Deutschland heute haben, sind im Alter von durchschnittlich 80 Jahren, haben viel geleistet. Ich danke dir wirklich für jede einzelne Berufung. Und lass uns in dieser Zeit wirklich dankbar dieser Berufung der Brüder und Schwestern in unserem Land gedenken und auch wirklich um neue Arbeiter bitten, um neue Berufungen für die Brüder- und Schwesterngemeinschaft in Europa, in Deutschland, dass dieses Charisma von Franziskus nicht ausstirbt und dass wir auch wie die heilige Clara in Treue wirklich auch bitten und beten im Lobpreis: Herr, schenk uns neue Berufungen und schenk uns deinen Heiligen Geist, dass wir heute erkennen, was es bedeutet, wirklich im Gehorsam gegenüber dem Evangelium, im Gehorsam gegenüber Papst Franziskus, auch in unserem deutschen Land, gegenüber den Bischöfen zu sein, was das für uns heute bedeutet, um so ganz wie Franziskus ein katholischer und apostolischer Mann zu sein, eine katholische und apostolische Frau zu sein in unserer Zeit. Dazu segne uns auf die Fürsprache des heiligen Bruder Franziskus, der heiligen Schwester Clara, der vielen Engeln und Heiligen, vor allem auch des heiligen Johannes Paul, der die Franziskaner, Schwestern und Brüder immer wieder unterstützt hat. Du, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ein herzliches Dankeschön, Schwester Maria Petra Grünert. Alles Gute Ihnen und bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören und auf ein nächstes Mal.
Das war's heute, wie alles begann, 800 Jahre Franziskaner in Deutschland. Diese und alle anderen Sendungen können Sie immer gerne bei uns in der Mediathek im Podcast noch einmal nachhören unter horeb.org. Da finden Sie auch Hinweise, weitere Hinweise im Programm. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag. Ihre Anjuta Engert.